Die Dorfbewohner, die sind wie unsere Kinder. Wir behandeln sie wie unsere Kinder und sie behandeln uns wie ihre Eltern. Ich fühle mich geehrt, zur königlichen Familie zu gehören. Das fühlt sich großartig an.
Der Mann, der da gerade gesprochen hat, das ist ein indischer Adliger. Er hat gerade Wasser aus dem Brunnen im Hof seines Schlosses gezogen. Dieses Schloss ist riesig und es ist sehr, sehr alt. Es instand zu halten, ist eine gewaltige Aufgabe. Denn der Schlossherr ist zwar noch Schlossherr wie seine Vorfahren, aber Steuern eintreiben kann er natürlich nicht mehr. Der Tourismus ist für ihn die Rettung und für die alten Gemäuer auch. Wir besuchen heute Schlösser und Burgruinen in den Radioreisen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Es ist eindeutig erstaunlich, dass Burgen und Paläste in den unterschiedlichsten Kulturen vorkommen und wie viele Ähnlichkeiten es da gibt. Wir schauen heute nach Indien, nach Frankreich und nach Liechtenstein. Zum Auftakt kommt ein Musikprojekt, das schon mal zwei dieser Reiseziele zusammenbringt. Der Franzose Taïk war dieses Jahr auf Nummer 1 der französischen Albumcharts. Hier ist er zusammen mit einer der größten indischen Bollywood-Sängerinnen, Shreya Ghoshal, ein französisch-indisches Dreamteam. Yimmy Yimmy heißt das Lied. Es wurde übrigens auf YouTube fast 200 Millionen Mal gespielt. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Abu Pichao, Ishqe Nibrao, Dil na mane kaise bhula. Radioreisen sind heute in Schlössern und Palästen unterwegs und egal auf welchem Kontinent, die herrschaftlichen Bauten waren einst dem Adel vorbehalten, Rittern und Fürsten, Prinzen und Königen. Erst viel später, als es längst bergab gegangen war mit dem Hochadel, konnten auch Menschen ohne herrschaftlichen Stammbaum im Schloss leben. Vorausgesetzt, es war genug Geld da. Und das hatte die Frau, um die es gleich gehen wird. Als sie 1906 in St. Louis in Missouri geboren wurde, deutete rein gar nichts darauf hin, dass sie einmal Schlossherrin im Périgord sein würde. Aber aus der Tochter einer Wäscherin mit unbekanntem Vater wurde der erste weibliche schwarze Weltstar, Josephine Baker. Sie verliebte sich in Paris und Paris verliebte sich in sie. Sie nahm die französische Staatsbürgerschaft an und war in der Résistance aktiv. Das Schlösschen im Périgord hat sie 1947 gekauft, um dort mit ihren 12 Adoptivkindern zu leben. Man kann dort sehr viel lernen über eine der faszinierendsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Verena Meyer war im Château de Milonde.
Ich habe zwei Lieben, singt die Künstlerin Josephine Baker. Mein Heimatland Amerika und meine Wahlheimatstadt Paris. J'ai deux amours ist ihr berühmtestes Lied. Als es 1930 veröffentlicht wird, lebt Baker bereits seit 5 Jahren in Paris. Sie kam, um dem Rassismus in Amerika zu entfliehen und um an den Pariser Theatern berühmt zu werden. Das Lied läuft im ersten Raum des Château de Milonde, einem von Türmchen gekrönten Renaissance-Schloss im französischen Département Périgord. Hier im ländlichen Südwesten Frankreichs verbrachte die Künstlerin fast die Hälfte ihres Lebens. Das Château de Milonde war für Josephine Baker Heimat, Zufluchtsort und Lebensprojekt.
Ich wollte Josephine Tribut zollen, denn hier im Périgord und vor allem in diesem Tal hört man andauernd von ihr. Meine Eltern haben mir ständig von ihr erzählt. Ich habe das Schloss von meinem Kinderzimmerfenster aus gesehen. Das hat mein Interesse geweckt.
Das ist Angélique de la Barre de Saint-Exupéry. Ihr gehört heute dieses Schloss. Und ja, sie ist mit Antoine de Saint-Exupéry verwandt, dem Autor des Kleinen Prinzen. Die Saint-Exupérys sind ein uraltes französisches Adelsgeschlecht. Angéliques Eltern haben das Schloss 2001 gekauft und ihrer damals 25-jährigen Tochter Angélique übertragen. Die machte daraus ein Museum, das sich dem Leben und den vielen Rollen von Josephine Baker widmet.
Ich wollte, dass Josephines Haus aussieht, als wäre sie gestern erst abgereist.
Wir treffen uns in der Cafeteria des Schlosses. Überall hängen Fotos und Plakate der berühmten Sängerin. Die schwarzen, glänzenden Haare, wie es für sie typisch war, straff zurückgekämmt. Strahlendes Lachen, ausladende Kleider und der Blick forsch in die Kamera gerichtet. An den Tischen sitzen Paare, Freundinnen, aber auch viele Familien, die sich an Café au lait und Chocolat chaud wärmen, während draußen ein Regenschauer über das Schloss hinwegzieht. Es ist viel los an diesem Nachmittag. Doch das war nicht immer so. Als Angélique das Schloss übernahm, war es in einem desolaten Zustand.
Am ersten Tag, am Tag nach dem Kauf, saß ich im Büro. Wie jeden Tag, ich war 25. Plötzlich hörte ich einen riesen Krach. Genau dort, wo am Abend zuvor die Cocktailparty stattgefunden hatte. Der frühere Besitzer hatte die Anfrage einer Hochzeitsgesellschaft akzeptiert. Genau dort ist das ganze Dach heruntergefallen. Wenn es am Vortag passiert wäre, das wäre mein Ende gewesen. Da sagte ich mir, das ist Glück im Unglück. Ich wusste, Josephine wird uns beschützen.
Wenn Angélique von Josephine Baker spricht, so liebevoll, dann hört es sich fast so an, als spräche sie von einer alten Freundin. Das Château de Milonde wurde auch für sie zur Lebensaufgabe. Erbaut wurde es Ende des 15. Jahrhunderts auf einer Anhöhe oberhalb der Dordogne. Es war ein Geschenk des französischen Grafen François de Caumont an seine Frau. Die sehnte sich nach einem luftigeren, romantischeren Zuhause, nicht so wie die kantigen Festungen, die man sonst baute. Als Josephine Baker das Schloss in den 1930er Jahren zum ersten Mal sah, war es sofort um sie geschehen. 1937 mietete sie das Gebäude, das damals einem Bekannten von ihr gehörte. Es war Schicksal, meint Angélique, genau wie für ihre eigene Familie Jahrzehnte später.
Meine Mutter ist keine Geschäftsfrau. Sie hat sich einfach in das Schloss verliebt. Sie sagte zu mir, Schatz, wir müssen kaufen. Sie hat uns glauben lassen, dass es noch andere Interessenten gibt. Das war Quatsch. Es gab niemanden. Ich hatte Sorge, dass wir zu teuer kaufen und dass ich danach Schwierigkeiten haben würde, das Gebäude zu restaurieren.
Also stürzte sich die Tochter in die Arbeit. Sie hat alte Dokumente gesichtet, mit Verwandten und Nachbarn gesprochen. Und je mehr sie las, desto faszinierter war sie von der Geschichte Josephine Bakers. Denn obwohl sie gegenüber des Chateaus aufgewachsen ist, wusste sie nicht viel mehr als der Rest der Franzosen, dass sie Mutter vieler adoptierter Kinder war, dass sie großzügige Feste gab und dass sie mit Bananenrock tanzte. Dabei war Josephine Baker viel mehr. Aktivistin im Kampf gegen Rassismus, Resistance-Mitglied und Spionin. Der Rundgang beginnt mit dem Salle des Robes. Abendroben mit ausladenden Reifröcken, paillettenbesetzte Minikleider, neongelbe Schlauchkleider, glitzernde Jumpsuits. Alle getragen von Josephine Baker herself. In einer extra Vitrine ist ihr berühmtestes Outfit zu sehen, der Bananenrock. Ein kleiner Streifen Stoff, daran goldglänzende Bananen. Der Inbegriff eines rassistischen Klischees. Die Nähte sind vom vielen Tanzen aufgeplatzt, sicher auch, weil er schon fast 100 Jahre alt ist. Das erste Mal getragen hat Josephine Baker den Rock 1926 in Paris für ihren legendären Danse Sauvage, den wilden Tanz. In einer Kritik von damals lese ich:
Verquetscht und fratzenschneidend schielt sie, bläst die Backen auf, verrenkt sich, macht Spagat und läuft schließlich auf allen Vieren davon, mit steifen Beinen, den Hintern höher als den Kopf wie eine junge Giraffe. Dieser Tanz von seltener Unanständigkeit ist ein Triumph der Geilheit, die Rückkehr zu den Sitten der Urzeit.
Heute unvorstellbar, damals aber nicht unbedingt negativ gemeint. Im Gegenteil, die Zuschauer sind begeistert von der schwarzen Perle, wie Baker genannt wird. Und auch sie fühlt sich in Frankreich wohl, viel wohler als in ihrem Geburtsland Amerika. Dort wird sie 1906 in St. Louis, Missouri, geboren. Sie erlebt Armut und Rassismus. Mit 11 Jahren wird sie Zeugin des Massakers von St. Louis, bei dem mehr als 100 Afroamerikaner ermordet werden. Mit 13 wird sie zum ersten Mal verheiratet. All das lässt sie zurück, als sie 1925 nach Frankreich kommt. Die Franzosen bewundern sie als exotische Fremde. Man wirbt sogar mit dieser Andersartigkeit. Im Museum sind Konzertplakate und Fanartikel ausgestellt. Unter anderem die Bräunungscreme Baker Skin für braune Haut, wie sie Josephine Baker hat. Baker wird Anfang der 1930er Jahre zur begehrten Marke und ziemlich wohlhabend. Ihr Geld gibt sie großzügig aus. Für ausschweifende Feste, Geschenke und extravagantes Interieur. Im Obergeschoss hat Josephine Baker eines der Badezimmer nach dem Flakon ihres Lieblingsparfums gestalten lassen. Die Wände sind komplett mit schwarzen Fliesen verkleidet. Der Boden schimmert schwarz-golden und auch die Armaturen an den prunkvollen Waschbecken sind goldfarben. Neben mir staunt Suzanne. Anfang 40, die mit ihrer Familie hierher gekommen ist.
Toll. Es ist witzig, ein Badezimmer nach einem Parfumflakon zu gestalten. Das habe ich noch nie gehört. Es ist außergewöhnlich.
Oh, vielleicht eine Idee für unser Badezimmer zu Hause.
Der Sohn hält von dieser Idee nicht so viel. Das Gold gefällt ihm nicht. Unser Aufeinandertreffen vor dem Badezimmer entpuppt sich als glücklicher Zufall.
Ich hatte das Glück, ihren Sohn Brian kennenzulernen. Er kam in meine Stadt, um eine Schule zu eröffnen, die nach Josephine Baker benannt wurde. Ich durfte einen Abend mit ihm verbringen und wir haben uns über seine Kindheit hier und in aller Welt unterhalten. Er erzählte mir von Jacques Brel, von Fidel Castro. Er ist mit seiner Mutter viel herumgereist. Fidel Castro, où il partait en vacances avec sa maman.
Enfin, voilà, des choses incroyables. Brian ist eines von 12 Kindern, die Josephine Baker adoptiert hat. Sie kamen aus Japan, Finnland, Venezuela, Kolumbien oder, wie Brian, aus Algerien. Mit ihrer besonderen Familie wollte Baker ein Zeichen gegen Rassismus und für Weltfrieden setzen. Das Château de Milland, das sie 1947 mitsamt der umliegenden 300 Hektar gekauft hatte, sollte zum Village du Monde, Capitale de la Fraternité werden. Ein Weltdorf, Hauptstadt der Brüderlichkeit. Nach vielen Kinderzimmern und einigen weiteren extravaganten Bädern geht es in den Salle de la Résistance. Auf diesen Raum ist Schlossherrin Angélique besonders stolz, denn er beleuchtet ein wichtiges, aber oft übersehenes Kapitel im Leben von Josephine Baker. Nachdem die deutschen Truppen in Frankreich eingefallen sind und Frankreich aufgeteilt wurde, schließt sie sich der Résistance an. Im Zuge ihrer Recherche hat Angélique mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Alte Nachbarn und Kriegerwitwen haben ihr erzählt, wie Baker Nazis auf der Suche nach Résistance-Kämpfern in die falsche Richtung schickte, wie sie Waffenlieferungen und jüdische Bekannte im Schloss versteckte. Sie arbeitete für den Geheimdienst, schmuggelte geheime Nachrichten auf ihren Notenblättern und trat in Nordafrika vor den dort stationierten amerikanischen Truppen auf, unter der Bedingung, dass auch schwarze GIs ihren Konzerten beiwohnen dürfen. Immer wieder riskiert sie in dieser Zeit ihr Leben. Frankreich hat mich zu der gemacht, die ich bin, sagte sie oft. Oder ich bin bereit, Frankreich mein Leben zu geben. Schon 1937 hat sie die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Nach dem Krieg dichtet sie ihr berühmtestes Lied um. Statt J'ai deux amours, mon pays et Paris, hieß es nun J'ai deux amours, mon pays c'est Paris. Meine Heimat ist Paris, Frankreich. Der Rundgang endet mit einem weiteren berühmten Lied von Josephine Baker. Souris à la vie, souris à l'amour, souris allez, toujours souris. Dem Leben entgegenlächeln, egal was kommt. Josephine Bakers Zeit auf dem Château de Milland endet tragisch. Ihre Großzügigkeit und ihr ausschweifender Lebensstil werden ihr zum Verhängnis. 1968 wird ihr Schloss zwangsversteigert.
Elle écoutait toujours les mauvaises personnes. Elle était très influençable. Elle n'imaginait pas que des gens.
Sie hat auf die falschen Leute gehört. Sie ließ sich sehr leicht beeinflussen und konnte sich nicht vorstellen, dass Leute schlecht sein konnten, denn sie selbst war immer aufrichtig. Dennoch wollte sie von General de Gaulle keine Hilfe annehmen. Er wollte ihr Geld geben, 1968, als sie in Begriff war, alles zu verlieren. Und sie hat abgelehnt. Weder Frankreich noch er sollten für ihre Schulden aufkommen, denn sie allein hat sich in diese Situation gebracht.
Doch Josephine Baker kämpft bis zum Schluss. Das Bild der ausgemergelten Künstlerin, auf der Küchentreppe ausharrend, geht um die Welt. Sie gibt weiter Konzerte, selbst wenige Tage vor ihrem Tod am 12. April 1975. Es hat gedauert, bis die Lebensleistung der Künstlerin anerkannt wurde. Eine schwarze Frau, noch dazu nicht in Frankreich geboren. Am 30. November 2021 wurde sie in einer symbolischen Beisetzung in das Pariser Pantheon aufgenommen. Als sechste Frau und erste Schwarze überhaupt. Angélique erinnert sich noch genau an den Tag. Auf ihrem Handy zeigt sie mir ein Bild, das ein Fotograf gemacht hat, während sie bei der Zeremonie in Paris war.
De loin, on voit la silhouette du château, et il y avait ce ciel là.
Donc c'était. Die Silhouette des Schlosses vor einem rosa strahlenden Himmel.
Moi, je pense qu'elle est revenue. Elle était plus là avant parce qu'il y avait plus rien. C'était une maison vide et sans âme. Et là, elle est revenue, c'est sûr.
Bevor ich mich verabschiede, noch eine Frage: Wenn Sie Josephine Baker treffen könnte, was würde sie ihr sagen?
Je crois que je tomberais en larmes, je ne saurais pas quoi lui dire.
Ich glaube, ich würde in Tränen ausbrechen, sagt sie. Ihre Augen werden ein wenig glasig. Sie hofft, dass Josephine glücklich ist mit dem, was sie aus dem Schloss gemacht hat.
Und hier ist die passende Musik zur Geschichte von Josephine Bakers Schloss. Die große Diva persönlich in einer unglaublichen Aufnahme aus dem Jahr 1959. Sag beim Abschied leise Servus, singt sie auf Deutsch. Und ich finde, das Servus, das klingt richtig bayerisch.
Es gibt kein Musi ewig und kein Glück vor ewig, so es halt im Leben. Und drum kann's auch eben ewig lieb nicht geben. Es kommt vor alle schön, einmal die Endstation, man an der Halt sich Musi, wie sie Lieblingsmusi. Per Saison. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tu nur wie doch das Kleine. Worte, Servus, ist eine Liebe, lässt du Grüß, wenn mein Abschied nehmen muss. Es gibt ja halljahr rein, ein neuer Wein, ein neuer Liebelein, sag beim Abschied, leise Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön. Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es doch schön.
Burgen und Schlösser, die besuchen wir heute in den Bayern 2 Radioreisen. Die Burg war einst im Mittelalter ein unüberwindbarer Schutz vor Angreifern, aber irgendwann wurden die dicken Mauern nutzlos. Aus massiven Burgen wurden filigrane Schlösser, die vor allem der Machtdemonstration dienten, und Luxusboten für die steinreichen Menschen, die dort wohnen durften. In Liechtenstein kommt beides zusammen, eine Burg aus dem Mittelalter und ein komfortables Schloss obendrein. Lange wurde das alte Gemäuer vernachlässigt, die Fürsten hatten es kommod in Wien und anderswo im Habsburgerreich. Erst 1938 zog der Fürst von Liechtenstein wieder ein, nachdem er das Schloss hatte restaurieren und ausbauen lassen. Seitdem lebt die fürstliche Familie dort und hat ein Händchen für Geld bewiesen. Die Liechtenstein Global Trust Bank gehört dem Fürstenhaus und hat mit dafür gesorgt, dass Fürst Hans Adam II. Als reichster Royal Europas gilt. Ein spannender Ort also, das Schloss Vaduz, das über dem winzigen Land thront. Simon Berninger wollte sich anschauen.
einmal fühlen wie ein Fürst. Das war meine Vision, für die ich ins liechtensteinische Vaduz aufgebrochen bin. 120 Meter über der Hauptstadt des kleinen Fürstentums, auf einer Felsterrasse, da thront ein malerisches Schloss aus dem Mittelalter. Man sieht es hier auf jeder Postkarte und vor Ort quasi von überall aus in echt. Von Vaduz aus sieht man die steinerne Schlossmauer, dahinter erhebt sich das backsteinerne Gemäuer, das der Schlossturm mit seinem braunen Spitzdach überragt. Wie es wohl von innen aussieht? Bevor es losgeht, will ich mich noch mit Infos aus dem Tourismusbüro eindecken.
Das ist das Schloss oben von der Brücke, oder?
Nein, es ist geschlossen, verpost von oben.
Also es ist privat sitzen?
Genau,
war
es ist
schon
besetzt. Seit schon 300 Jahren.
Na toll, da werben sie hier in Vaduz mit einem romantischen Schloss und dann kann man nicht hinein. Gut, ich hätte mich auch vorher mal schlau machen können. Im Internet steht's überall, wie ich jetzt weiß. Trotzdem bin ich nicht der Einzige, der mit falschen Erwartungen hierher gekommen ist.
Haben schon mehrere gefragt wahrscheinlich.
Denke ich.
Viele sind enttäuscht wahrscheinlich, oder?
Manche ja, das sagen wir immer, wenn jemand fragt, wie komme ich zum Schloss, dann erzählen wir das alles, aber dann können wir auch an, man kann nicht hinein. Es gibt mehrere, die dann mit den Drohnen fliegen möchten, dann werden sie erschossen.
Also die Drohne, nicht der...
Genau, die Drohne.
Nicht der Steuerer.
Nein, nein, aber er würde dann eine Kurs kriegen, oder?
Strafe.
Eine Strafe, genau. Eine Strafe,
okay, hört sich nicht wirklich erstrebenswert an. Was ich immerhin darf, zum Schloss raufwandern. Also los. Ich komme ganz schön ins Schnaufen. Der Aufstieg ist steil, aber er lohnt sich. Der schmale Fußweg schlängelt sich von der Stadt aus in Serpentinen hinauf zum Schloss und ist flankiert mit verschiedenen Infotafeln zu Land und Leuten. So lerne ich, mit einem Ritter namens Hugo ist das Geschlecht der Liechtensteiner erstmals in den Geschichtsbüchern erwähnt. Im 12. Jahrhundert. 1719 wird Liechtenstein dann Fürstentum, aber man regiert es lange Zeit von Österreich aus, bis ins 20. Jahrhundert. Erst als die Nazis Österreich annektieren, nimmt Liechtensteins Landesfürst tatsächlich Wohnsitz im eigenen Land. Franz Josef II. Zieht ins Schloss Vaduz. Das Schloss, vor dem ich nun stehe. Sehr viel weiter als bis zur bezinnten Schlossmauer komme ich allerdings nicht. Und auch nicht der Wanderer, der mir meine neugierigen Blicke offenbar ansieht.
Klar, das will jeder mal sehen, oder? Wenn einer einmal hier ist. Aber da wohnen mindestens 50 Leute wohnen da in einem Schloss oder noch mehr. Mit seiner ganzen Belegschaft.
Ist doch traurig, oder? Dass man nicht rein darf und gucken.
Nein, nein, nein. Das ist schon seit 1938 so.
Wir unterhalten uns ein bisschen und ich erfahre, dass mein Gegenüber Manfred heißt. Er erzählt mir, dass heute Fürst Hans Adam II. Und sein ältester Sohn, Erbprinz Alois, im Schloss wohnen. Der Prinz ist seit 2004 Stellvertreter seines Vaters.
Sie waren das erste Mal hier, oder?
Ja, ja.
Das erste Mal. Ja, ja. Also fast jeden Tag gehe ich hoch hier und runter. Ich sehe immer Leute, immer. Und es kommen immer mehr Leute hierher. Jedes Jahr ist die Entwicklung etwas mehr, oder? Ich habe schon viel mit Engländern und Belgiern und habe ich gesprochen. So. Die interessieren sich auch fürs Schloss. Aber das kannst du halt nicht anschauen.
Zumindest von innen halt nicht. Der Einheimische nimmt's gelassen. Im alten Kino, unten in Vaduz, würde ja auch ein Film gezeigt, der die gut 130 Schlosszimmer porträtiert. Die Einblicke, die man auf der Leinwand bekommt, sind vermutlich etwas glamouröser als das, was ich hier oben in echt sehe. Momentan warten nämlich Bauarbeiter mit schwerem Gerät auf.
Dieses Jahr wird das alles eingerüstet und renoviert. Komplett. Alles, das ganze Schloss wird gerüstet und dann wird gearbeitet. Neue Fassaden, alles kommt neu.
Naja, ist ein uraltes Schloss, ne?
Ja, das ist auch bald 1000 Jahre. Das ist auch reparaturbedürftig, oder?
1322 wird das Schloss erstmals urkundlich erwähnt. Klar, dass man da ordentlich investieren muss, um das alte Gemäuer in Schuss zu halten. Sonst würde es dem Fürstensitz irgendwann vielleicht mal genauso gehen wie einem anderen Gebäude, auf das mich Manfred aufmerksam macht. das sogenannte Wildschloss. Es ist weiter oben im Schlosswald noch als Ruine zu besichtigen.
Das war im 12. Jahrhundert erbaut worden. Und für Liechtenstein ist das bekannt, oder? Man liest unten im Tal Wildschloss. Da kommen alle, viele kommen hoch. Das ist schon schön, ja, ja. Wenn Sie draußen stehen und schön Wetter, sehen Sie das ganze Land her.
Das klingt verlockend und könnte mir am Ende doch noch einen fürstlich erhabenen Moment bescheren, wenn auch nicht ganz so glamourös, wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Am Schlossparkplatz zeigt mir Manfred das Schild zum Wildschloss. Von hier führt mich ein Waldweg oberhalb von Vaduz geradeaus. Hier habe ich Panoramablick. Vaduz im Tal, dahinter der Rhein und daran anschließend die Appenzeller Alpen. Ungefähr 2000 Meter hoch, schneebedeckt. Der hohe Kasten, die Stauberer Kanzel, der Furgelnfirst und all die übrigen Gipfel. An einer Gabelung führt mich der Weg zum Wildschloss rechts den Berg hinauf und hinauf und hinauf. Es geht immer so weiter, tiefer, dunkler den Waldweg bergauf. Nach einer gewissen Zeit, sind es 20 Minuten oder schon eine Stunde, bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt richtig bin. Zumal allein, weit und breit keine Menschenseele zu hören oder zu sehen. Mein Handy kann ich nicht fragen, das Roaming habe ich abgestellt, weil es in Liechtenstein genauso teuer wäre wie in der Schweiz. Doch dann, urplötzlich wie aus dem Nichts, kommt mir eine Joggerin entgegen.
Entschuldigung, zu dem Wildschloss?
Ja, da aber weiter.
Und lohnt sich das, dorthin zu gehen?
Ja, es ist schon, wenn man Burgruine mag, schon, ja.
Und ist es noch weit?
Ich weiß nicht, wie schnell sie laufen.
Also ich bin jetzt nicht schlecht im Tempo.
Wenn man Führer läuft, 20 Minuten.
20 Minuten noch, aber bergauf die ganze Zeit.
Ach so, weiter, ja.
Alles klar, danke.
Wenn man Führi läuft, was auch immer das bedeutet, ich tue es ganz offensichtlich nicht. Denn nach 20 Minuten ist noch immer kein Schloss zu sehen. Auf dem falschen Weg kann ich aber nicht sein. Es gab gar keine Möglichkeit, abzubiegen. Allmählich wird es dunkler um mich herum. Die Bäume fangen das bisschen Sonnenlicht ab, dass es gerade noch so aus den Wolken geschafft hat. Was soll ich tun? Umdrehen oder weitermarschieren?
Entschuldigung?
Ah, da, ein Mensch. Der kann mir vielleicht helfen.
Zum Wildschloss?
Einfach da, als die Straße.
Ist es noch weit?
Ja, noch 2 Kilometer.
Und schaffe ich das bis Tageslicht zurück?
Weil ja, ja.
Also einfach weiterlaufen?
Alles gerade.
So 20 Minuten?
Ja, halbe Stunde.
Halbe Stunde. Okay, danke. Ciao.
Himmel, je weiter ich in Richtung Wildschloss laufe, desto weiter weg scheint es zu liegen. Vielleicht hängt das mit dem Spuk zusammen, den mir der Autofahrer noch über mein Ziel erzählt. Laut Volksmund sollen im Wildschloss einst diebische Raubritter gelebt haben, die die frommen Dorfbewohner unten im Tal gepeinigt haben. Von dort sollen sie Frauen zu sich ins Schloss geholt haben, die Dorfbewohner bestohlen und rauschende Feste hier oben am Berg gefeiert haben. Die Strafe für ihre Frevel ist dann von einer Etage höher gekommen. Für ihre Untaten soll sie Gott gestraft und das Schloss über sie zum Einsturz gebracht haben. Glaubt man dem Volksmund, wäre die Wildschlossruine zugleich letzte Ruhestätte der Bösewichte, die dort auch immer noch als Geister ihr Unwesen treiben sollen. Und eben diesem unheilvollen Ort laufe ich nun also entgegen, im düsteren Wald, dazu bei Nieselregen und ganz alleine. Fürstlich muss sich anders anfühlen, denke ich mir, just als sich vor mir plötzlich eine kleine Lichtung auftut. Da ist sie endlich, die Schlossruine. In 860 Metern Höhe ragt das alte Gemäuer imposant auf dem Plateau empor. Dahinter über Vaduz hinweg die Appenzeller Alpen. Und kaum, dass ich näher treten will, höre ich plötzlich eine Stimme. Ein Geist?
Bit more careful, spooky.
Nein, kein Geist. Gott sei Dank. Es ist ein Engländer, der hier auf einer Wanderung Station macht und sich bloß einen Scherz mit mir erlaubt. Die Legenden um den Ort kennt er offenbar auch. Er heißt Dave und ist schon zum dritten Mal hier.
It's quite nice, yeah. 3 times, it's the 3rd time I visited it, so it must be good.
3 times?
I've been there 3 times, different visits. Yeah, I love it.
Cool. Something about the history of the castle?
Not much.
Handfestes zu dem Ort nennen kann mir allerdings nicht, obwohl es offenbar auch eine Infotafel gibt.
But I can't speak German, so I couldn't read it anyway.
So I will read the signs, and I can tell you the history.
Yeah, I can translate them. A fairly good idea, so...
Und so spiele ich für den ruinenbegeisterten Engländer den Übersetzer, auch wenn die Infotafel nicht viel hergibt. Das Waldschloss heißt auch Ruine Schalun und ist benannt nach den Herren von Schalun aus dem 13. Jahrhundert. Über die ist allerdings auch nicht viel bekannt. Ob es wohl die Plünderer waren, die die Bewohner unten im Tal drangsaliert hatten und dafür hier oben ihr Leben lassen mussten? Archäologen zufolge müssen die einstigen Bewohner jedenfalls im 14. Jahrhundert plötzlich weg gewesen sein. Darauf kommt man, weil Wissenschaftler hier Brandspuren gefunden haben. Geblieben ist die Ruine mit abgebrochenem Turm, der das kleine Plateau noch heute überragt. Ein wirklich außergewöhnlicher Ort, gerade weil so vieles über ihn im Dunkeln liegt. Das mag das Waldschloss hier oben mit dem noch bewohnten Schloss von Vaduz weiter unten gemeinsam haben. Beide bleiben voller Geheimnisse. Das eine, weil man nicht hinein kann. Das andere, weil man nicht mehr viel darüber herausfinden kann. Unterm Strich sehe ich es wie Dave.
Yeah, it's the old castle. You've seen the new one.
Yeah, I mean where the prince is resting, yeah?
Yeah, yeah. So you've seen that today?
Yes.
So two castles in one day. I think it's nice.
So gesehen hat sich mein Abstecher ins Fürstentum also gleich doppelt gelohnt.
Das Schloss Vaduz, das bleibt Normalsterblichen wie Simon Berninger und mir für immer verschlossen. Da hilft auch mein kleines Faible für den Hochadel, auch für die dunkleren Seiten des Hauses Liechtenstein nicht weiter. Es bringt mich aber direkt nach Norwegen. Das norwegische Königshaus ist nämlich auch sehr interessant, aktuell mit den unadligen Exzessen des Sohnes von Kronprinzessin Mette-Marit beispielsweise. Jetzt aber Schluss mit Adelsgossip. Uns interessiert etwas ganz anderes an Norwegen. Ich möchte hier nämlich von Herzen eine ganz besondere BR-Reise für unsere Hörerinnen und Hörer nach Norwegen empfehlen. Dort hat unser lieber Radioreisenkollege Andreas Pehl gerade ein ganzes Jahr mit seiner Familie verbracht. Zusammen mit ihm und seiner Frau können Sie im Dezember eine ganz außergewöhnliche Winterreise nach Oslo und Bergen machen. Startpunkt ist Lübeck, direkt mit dem ICE erreichbar. Über Kiel geht's dann per Schiff nach Oslo. Und Oslo im Advent ist natürlich was ganz Besonderes. Zu Munch-Museum, moderner Architektur und alter Festung kommt Weihnachtsstimmung auf dem schönsten Weihnachtsmarkt des Landes, auf der Insel Bygdøy. Mit der Bergenbahn geht's dann nach Bergen, Edvard Grieg darf da nicht fehlen und schließlich wieder mit dem Schiff über Nacht zurück. Vom Bahnsteig in München ab werden Sie komplett und hochkompetent begleitet von Andreas und Eva Pehl. Das ist wirklich eine Wintertraumreise, ausschließlich mit Zug, Bus und Schiff. Ein paar Plätze gibt es noch für dieses Erlebnis vom 4. bis zum 13. Dezember. Wer das jetzt interessant findet, einfach im Netz auf BR Reisen gehen. Da gibt es eine ausführliche Broschüre zum Runterladen und anmelden kann man sich dort auch direkt. BR Reisen ohne Flugzeug nach Oslo und Bergen im Advent, 4. bis 13. Dezember. Musikalisch bleiben wir noch kurz in der Liechtensteiner Gegend. Aus der Schweiz kommt die wunderbare Supergroup, bestehend aus Sophie Hunger, Dino Brandau und Faber. Eine Nacht an der Landstraße.
Ich hab grad Wasser zu Wein gemacht, Puder Zucker zu Schnee. Und wenn Bullen fragen, sag ich, ich hätt genug gesehen. Blaulichtviertel, da sind all stumm und taub. Jeden Tag ein bisschen dümmer, bis man sich selber alles glaubt. Ja, eine Nacht an der Landstrasse, ich will nie mehr weg. Ja, eine Nacht an der Landstrasse, das ist alles, was ich will.
Hans im Glück, Hans im Blut. Ich streich mir so die Lippen. Ich bekomme alle Eis auf die Nase, weisch. Ich geh mir mega liegen. Und alles ist mir gleich. Und wie die Kirche schon zwei. Ich seh Welt, nein, ich bin's. Und Altstädte ist Provinz. Eine Nacht an der Langstrasse. Ich will nie mehr weg. Ja, eine Nacht an der Langstrasse, das ist alles, was ich will. Ja, eine Nacht an der Langstrasse, sie gibt's die ganze Welt. Doch eine Nacht an der Langstrasse, wir lang. Echte Gefühle. Da ist schöner als Paris und geiler als Berlin und unter Gani
Die Radioreisen auf Bayern 2 sind heute nobel unterwegs. Burgen und Schlösser sind unser Ziel. Aber wir haben es schon in der ersten Geschichte aus dem Périgord gehört. Es ist ein unglaublicher Aufwand, so ein altes Gemäuer instand zu halten, wenn man nicht gerade der Fürst von Liechtenstein ist. Die Kosten sind gewaltig und immer droht irgendwas kaputt zu gehen. Denn das ist nun mal der Kern der Sache. Diese Gebäude sind sehr, sehr alt. Ich denke nur kurz aus eigener Erfahrung dran, was schon bei einem Neubau nach 20 Jahren alles nicht mehr funktioniert. Kann man mal hochrechnen, was das heißt, wenn das Haus nicht 5 Zimmer hat, sondern 500 und nicht 20 Jahre alt ist, sondern gut 700. So wie bei dem Palast, den Param Vijay Singh bewohnt. Wir werden ihn gleich kennenlernen. Christiane Zwick hat 3 Paläste in Indien besucht, die allesamt versuchen, durch Tourismus zu überleben.
Wasser in der Wüste, eine bunte Siedlung mit Burgberg. Ein Mann im wehenden Beinkleid zieht den vollen Eimer aus seiner Zisterne. Gegenüber fegt eine Frau mit einem Reisigbesen die Türschwelle. Der Wind bläht ihren roten Schleier und trägt Staub und Sand gleich wieder zurück vor ihr Häuschen. Es steht im Schatten einer mächtigen Festung, Fort Pukharan. Auf Mauern aus rotem Sandstein sitzen Pavillons mit Lotuskuppeln. Zierliche Säulen tragen Rundbögen. Schon von außen wirkt das Bauwerk verschachtelt und reich verziert. Dort will ich hin. Param Vijay Singh wird das Fort eines Tages übernehmen. Er ist der erste von 3 Palasterben, die ich besuchen will. Er holt mich am Haupttor ab, durch das mühelos ein Elefant plus Reiter passen würde. Auf der Innenseite erwartet mich ein Labyrinth von Gebäuden.
Ich erinnere mich nicht an die Anzahl der Zimmer. Wir selbst nutzen 6, aber insgesamt gibt es mehr als 500 Räume.
Wie die meisten indischen Paläste ist auch dieser inzwischen ein Luxushotel. Die Räume sind luftig, aber nicht riesig. Dafür sind Tische und Sessel edel restauriert. Die Kosten für den Unterhalt des Forts seien hoch, sagt Param Vijay. Doch es sei ein Erbe, das man nicht ausschlägt. Der Prinz ist 32 Jahre alt und hat in Mumbai Geschichte studiert, bevor er das Hotel übernahm.
When I came back to Pokhran, I was more like a stranger also, you know. I was like an alien here.
Als ich nach Pokhran zurückkam, war ich hier ein Fremder, quasi ein Außerirdischer. Ich wusste nicht, wie ich mit den Leuten umgehen soll. Also machte mein Vater meinen Onkel zu meinem Ratgeber in Sachen Tradition. Seine erste Lektion war: Lerne die hiesige Sprache und zieh an, was die Leute an dir sehen wollen.
The first thing you have to learn is to speak the mother tongue, and wear what people like.
Diesen Rat befolgt Param Vijay bis heute. Auf dem Weg über den ersten von drei Höfen der Festung erzählt er, dass er nachher auf eine Hochzeit eingeladen sei. Ein offizieller Termin, für den er sich noch ankleiden müsse.
You have to be in a proper headgear.
Man sollte eine ordentliche Kopfbedeckung tragen, wenn man seine Familie repräsentiert. Nicht einfach irgendwas. Der Turban ist bei uns wie eine Krone. Gut, sie ist nicht allzu wertvoll.
Im Wohnzimmer des Familientrakts wird uns Tee serviert. Zwischen den antiken Mahagoni-Möbeln steht ein großer Spiegel. Vor dem passiert sich der schlanke junge Mann. Einen Turban anzulegen braucht etwas Geduld, sagt er, sonst wird es nichts. Param Vijay wickelt die lange Stoffbahn konzentriert um seinen Kopf. Er führt eine sehr alte Familientradition fort. 7 Jahrhunderte lang beschützten und besteuerten die Herrscher von Pokharan einen Zubringer zur Seidenstraße. Mit Einführung der Demokratie endete zwar offiziell die Macht der Maharajas und ihrer Vasallen der Thakurs, doch ihre Titel behielten die adligen Familien bei. Und nicht nur die.
Früher gab es die Sitte, unter Freunden die Turbane auszutauschen. Und wenn jemand einem seinen Turban zu Füßen legt, war das eine Respektsbezeugung. Heute genauso. Wenn ich zu einer dörflichen Feier gehe, berühren die Leute mit ihrem Turban meine Füße und setzen ihn wieder auf.
Der Turban ist aber nur ein Ausweis der Autorität. Im Regal steht ein dickes Buch, das der Palasterbe jetzt herauszieht. Bei einer Tasse Tee blättert Param Vijay zu den Seiten, die seinen Rang belegen. Jede adlige Familie Indiens bewahrt solche Zeugnisse. Handkolorierte Fotos, Ölbilder oder eben Bücher.
This is the Indian Yearbook.
Im indischen Who is Who von 1947 hat mein Urgroßvater zwei Seiten. Jane Singh, Herrscher von Pokharan und Adliger des Staates von
Jodhpur.
Das hier auf dem Foto ist Lord Curzon, der britische Vizekönig in Indien. In der Mitte sitzt der Maharaja von Jodhpur und hier mein Urgroßvater.
My great grandfather is here.
Am Hof des Maharajas gab es 8 Adlige. Wir gehörten dazu. Wir zogen die Steuern der Dorfbewohner ein und überbrachten sie dem Maharaja. Und unsere Armee kämpfte für den König.
Wie Param Vijay sind auch Praduman und Dalip Nachkommen von Kriegerfürsten. Sie alle tragen den Beinamen Singh. Doch verwandt sind sie nicht. Singh heißt Löwe und zeigt die Zugehörigkeit zum Stamm der Rajputen an. Die drei haben aber noch mehr gemeinsam. Ihre Vorfahren kämpften alle für den Maharaja von Jodhpur im Königreich Marwar. Ihm verdankten die Familien das Land, das sie als Lehen erhielten und auf dem sie ihre Paläste errichteten. Mein nächstes Ziel ist der Palast von Chandelao. Hier residiert die Familie von Praduman Singh. Die Steinmetzarbeiten lassen die helle Fassade des Haupthauses wie aufs Feinste geschnitzt aussehen. Lauter Blüten, Blätter und gewundene Ornamente. Ein beeindruckendes Beispiel nordindischer Handwerkskunst. Darüber hinaus blieb Praduman allerdings nicht viel vom Reichtum und dem Mobiliar seines Urgroßvaters.
Sein extravagantes Leben bestand aus Partys und Jagden. Die Tigertrophäen oben, die Tiere hat er alle geschossen. Ich schätze, das war's, wohin all das Geld ging.
Nun übernachten Hotelgäste für umgerechnet 35 bis 55 Euro die Nacht in Chandelao. Umgeben von mit Stil verblichenen Zeugnissen einer luxuriösen Vergangenheit. Zurück nach Westen, ins Fort Pokharan.
What we are entering is the ladies section, the Zanana section.
Wir treten gerade in die Frauengemächer ein, den Zananahof, in dem mehr als 1500 Frauen lebten. Diese Schwelle hier durften Männer nicht mehr überschreiten, sobald sie 11 Jahre alt waren.
After the age of, say, 10 and 11.
Heute stehen die Räume leer und können für Dreharbeiten oder Fotoshootings gemietet werden. Dann ist das Hotel natürlich ausgebucht. Der Rest der Crew wird außerhalb untergebracht. So verdienen auch die Leute im Ort mit. Die Menschen hier sehen immer noch zu den adligen Familien auf, bitten sie um Hilfe in Notlagen. Die Regierung in Neu-Delhi scheint weit weg. Dass der Fürstenfamilie vor Ort mehr Respekt erwiesen wird, findet Dalip Singh selbstverständlich. Er legt seine Rolle als Thakur ganz traditionell aus.
Die Dorfbewohner, die sind wie unsere Kinder. Wir behandeln sie wie unsere Kinder und sie behandeln uns wie ihre Eltern. Ich fühle mich geehrt, zur königlichen Familie zu gehören. Das fühlt sich großartig an.
Vor allem, wenn noch Vermögen da ist. Ging es verloren, bleiben nur noch die Verpflichtungen, erzählt Praduman. Abgesehen vom Palast natürlich. Heute vermittelt der Erbe und Hotelier als Mediator bei Streitigkeiten am Ort, sorgt dafür, dass nach und nach im Dorf Toiletten gebaut werden. Steuern erhebt heutzutage nur noch der Staat. Das Einkommen muss aus dem Fremdenverkehr kommen. Der Palast trägt sich gerade so.
We moved out from here. But then, like I was the inheritor of this place and
ich bin von hier weggezogen, aber als Erbe dieses Hauses musste ich es wieder instand setzen. Nicht hier zu sein, bedeutete Respekt zu verlieren. Und dann musste ich Wege finden, den Menschen ein Auskommen zu verschaffen. Das Land ist weg, aber die Leute verlangen, dass man ihnen in der Not beisteht, Lösungen für ihre Probleme findet. Das ist zu tun.
Praduman arbeitete in Assam als Manager einer Teeplantage, bis er sich entschied, im Familienpalast ein kleines Hotel zu eröffnen. Dem Dorf, das die Thakurs von Chandelao über Jahrhunderte ernährt hat, will er etwas zurückgeben. Er hat eine NGO gegründet, die Arbeitsplätze im Kunsthandwerk bietet. In der Nähstube sitzen Frauen an Taschen- und Kissenhöhlen aus Seide.
There's 17 of them right now.
17 Frauen arbeiten hier. Sie arbeiten hier nur den halben Tag und können also auch ihre Arbeit in der Familie erledigen.
Praduman will dazu beitragen, dass sich auch auf dem Land die Verhältnisse langsam verändern. Immer mehr Frauen verdienen eigenes Geld. Und Rajasthan hatte bereits eine Gouverneurin. Trotzdem ist die Tradition hier weiter sehr lebendig. Das zeigt sich bei der Hochzeit im Dorf von Pokharan, für die sich Param Vijay vorhin seinen Turban gebunden hat. Der Bräutigam reitet gerade vor den Augen aller Dorfbewohner auf einem mit Bändern geschmückten Schimmel zum Haus der Brauteltern. Auch Param Vijay werden Blumenketten umgehängt. Auch er hat standesgemäß und nach den Vorstellungen seiner Familie geheiratet, mit ein paar kleinen Ausnahmen.
Meine Mutter fand, dass die Horoskope zusammenpassen müssen. Aber wir leben im 21. Jahrhundert. Das heißt, es ist für künftige Eheleute nicht mehr unmöglich, sich vor der Hochzeit zu sehen. Wir können uns unterhalten, wir fragen unsere Freunde aus. Es gibt Facebook. Das ist das neue Prinzip der arrangierten Ehe.
So wird die arrangierte Ehe langsam modernisiert, aber nicht in Frage gestellt. Es gilt schließlich, eine Dynastie aufrechtzuerhalten. Alle indischen Adligen, die ich getroffen habe, ob konservativ oder sozial engagiert, fühlen sich ihren Vorfahren verpflichtet, dem Haus. Das in ihrem Fall ein Palast ist, der nicht unbedingt rentabel oder komfortabel ist. Immerhin gibt es inzwischen eine etwas praktischere Form des Turbans. Der genügt, wenn Hotelgäste zu begrüßen sind und die nächsten kommen morgen.
Hier haben wir einen vorgewickelten Turban, den man 4-5 Mal tragen kann, ehe er neu gewickelt werden muss. Wenn man also wenig Zeit hat, dann zieht man ihn auf wie eine Mütze.
Wir kehren jetzt aus Schlössern und Palästen wieder zurück in unsere eigenen Hütten, also Wohnungen und Häuser. Auch die größeren darunter dürften auf jeden Fall übersichtlicher sein als Fort Pokhran in Rajasthan. Beim nächsten verstopften Abfluss einfach mal kurz an die 500 Zimmer von Param Vijay Singh denken und die Sache ist nur noch halb so schlimm. Egal ob in Asien oder in Europa oder sonst wo auf der Welt, alte Gemäuer haben ihre ganz eigene Faszination und Ausstrahlung. All die Menschen, die dort gelebt haben, all die Geschichten, die sich abgespielt haben. Wenn Sie jetzt mehr Lust auf besondere Orte bekommen haben, alte und neue, nahe und ferne, im Radioreisen-Podcast gibt es die in jeder Folge. Zu finden sind wir ganz einfach in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das waren die Radioreisen für heute. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.